In Deutschland leben knapp 90.000 sogenannte geduldete Flüchtlinge. Mehr als die Hälfte von ihnen leben mit diesem Status schon seit einigen Jahren. Und unter diesen geduldeten Menschen befinden sich auch viele Jugendliche, denen es als geduldete Person nicht möglich ist, einen normalen Lebens- und Ausbildungsweg einzuschlagen. Da bei der heute in Wiesbaden beginnenden Innenministerkonferenz auch die Bleiberechtsregelungen auf den Tisch kommen, veranstaltet unter anderem die Organisation Jugendliche ohne Grenzen eine mehrtägige Gegenkonferenz. Ein breites Bündnis hat sich unter dem Motto zusammengefunden: Wir sind gekommen, um nicht nur zu bleiben, sondern auch mitzugestalten. Dazu Ortrun Schütz und ihr Bericht Geduldetes Leben.
Amir Khan ist dunkelhäutig. Vor 2 Jahren ist er nach Deutschland geflohen, aus welchem Land möchte er nicht sagen. Sein Alter gibt er mit 17,5 an. Sein Blick wandert unsicher durch den Raum. Erst nachdem ich ihm auf einen Zettel bestätige, dass sein Name verändert und seine Stimme verfremdet wird, traut er sich, mir von seinen Ängsten zu erzählen.
Es gibt kein Gesetz, dass es muss einen Grund geben, dich abzuschieben. Du hast dein Duld und die können das irgendwann machen. Also musst du ruhig bleiben, weil du irgendwie auf Gnade hier bist, also ja, so kannst du gar nichts machen.
Amir möchte nicht negativ auffallen, weder beim Jugendamt noch bei den Ausländerbehörden. Zu groß ist die Angst vor der Abschiebung. Öffentlich für seine Rechte einzustehen wäre zu gefährlich.
Ich würde das nicht machen. Die meisten, die Duldung haben, würden das nicht machen.
Eine Duldung bekommt in Deutschland, wer eigentlich abgeschoben werden soll, aber momentan aus den unterschiedlichsten Gründen nicht abgeschoben werden kann. Zum Beispiel aus Krankheitsgründen oder wegen eines blutigen Bürgerkriegs im Herkunftsland. Weil Bürgerkriege aber mitunter Jahrzehnte dauern können, sind viele Familien in Deutschland im Status der Kettenduldung gefangen. Amir würde gern studieren, doch das wird ihm von der Ausländerbehörde nicht erlaubt. Mit einer Duldung hat man kein Recht auf ein Studium, man darf nicht arbeiten und man darf den Landkreis, in dem man zugewiesen wird, nicht verlassen. Schwierig, unter solchen Umständen die Motivation zum Lernen nicht zu verlieren.
Also wenn man Abitur macht, würde man gerne in die Uni gehen. Aber wenn man darf nicht, es macht keinen Sinn, wenn man so Abitur macht, dann ist es besser in Ausbildung. Und eigentlich würde ich gerne weitermachen bis zum Studium. Und bei der Jugendamt haben die mir gesagt, dass so kann ich nicht so diese Richtung gehen.
Ibrahim Kanalan kennt dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Er war selbst nach der Flucht seiner Familie aus dem türkischen Teil Kurdistans nach Deutschland nur geduldet, hatte nach der Schule keine Erlaubnis, eine Ausbildung oder ein Studium zu absolvieren. Wenn er sich damit abgefunden hätte, wäre er akut von der Abschiebung bedroht gewesen.
Unter anderem, weil man mir dann vorgeworfen hätte, ja, du hast nach der Schule nichts gemacht, du hast keine Ausbildung gemacht, du arbeitest nicht, du kannst deinen Lebensunterhalt nicht finanzieren, also du musst raus aus Deutschland. Du hast dich nicht integriert, in Anführungsstrichen. Du bringst für diese Gesellschaft nichts.
Eine ausweglose Situation. Doch Ibrahim ließ sich nicht unterkriegen. Er kämpfte mit anderen geduldeten Jugendlichen für seine Rechte, wurde Gründungsmitglied von Jugendliche ohne Grenzen, einer deutschlandweiten Initiative jugendlicher Flüchtlinge. Mittlerweile hat er sein 2. Staatsexamen in Jura in der Tasche und promoviert. Mohamed Juni ist neben Ibrahim Kanalan ein weiteres Gründungsmitglied von Jugendliche ohne Grenzen. Ihm verhalfen seine guten Schulnoten sogar zum deutschen Pass. Eine Regelung, die in Berlin nur kurzgültig war. Aufenthaltsrecht ist Ländersache. Ob Integration die Chance auf ein Bleiberecht erhöht und was Integration bedeutet, ist von Bundesland zu Bundesland verschieden und bleibt oft Ermessenssache des einzelnen Sachbearbeiters. Die deutsche Staatsbürgerschaft macht Mohammed selbst sicher. Er ist Bundessprecher von Jugendliche ohne Grenzen, gibt gerne Interviews, kennt sich aus im Umgang mit Journalisten. Bei unserem Gespräch sitzen 4 weitere Aktivisten von Jugendliche ohne Grenzen mit im Raum. Nicht alle haben ein Bleiberecht. Nicht alle können so frei sprechen wie Mohammed. Sobald das Mikrofon auf ist, hören sie leise zu, lernen. Dann erzählt Mohammed von der Zeit, als er trotz seiner Duldung für seine Rechte eintrat.
Ich kam plötzlich so aus dieser Rolle, naja, ich sag mal so, des Opfers, so, des Passiven. Ich war im Vordergrund, ich bin zum Politiker hingegangen, habe ihm dann meine Forderungen ganz klar ins Gesicht gestellt und er war damit gezwungen, mir direkt eine Antwort ins Gesicht zu geben.
Die Erfolgsstories von Ibrahim und Mohammed kommen nicht von ungefähr. Ihre Familien wurden nach der Flucht dem Land Berlin zugewiesen, einem Bundesland mit vielen Beratungsstellen und guten Bildungsmöglichkeiten. Doch nicht alle Flüchtlinge haben so viel Glück. Viele landen in entlegenen Landkreisen, die sie per Gesetz nicht verlassen dürfen. Sie leben in Lagern mitten im Wald, wo nur zweimal am Tag ein Bus vorbeifährt, die nächste Schule Stunden entfernt liegt. Gesetzlich haben diese Kinder und Jugendlichen ein Recht auf Bildung, praktisch nicht. Genauso wenig haben sie die Möglichkeit, gegen diese Ungerechtigkeit zu protestieren, meint Mohammed.
Viele sitzen zum Beispiel im Heim, so, ne? Okay, überlegen sich, naja, eigentlich können wir ja irgendwas machen, eine Aktion oder so, aber wo willst du denn bitte die Aktion machen? Im Wald? Wen willst du denn bitte im Wald ansprechen? Die Vögel und die Schweine?
Die wenigsten geduldeten Jugendlichen können zur Konferenz von Jugendliche ohne Grenzen in Wiesbaden anreisen. Die Fahrkarten sind zu teuer. Außerdem berichtet Mohammed, dass viele Jugendliche keine Erlaubnis von den Behörden erhalten, ihren Landkreis zu verlassen, um an den Konferenzen teilzunehmen. Die Begründung? Es bestehe kein öffentliches Interesse daran. Selbst die Angst, zumindest indirekt wegen politischen Engagements abgeschoben zu werden, sei gar nicht so unrealistisch, meint Mohammed. Jetzt wird er unruhig, druckst etwas herum. Da gibt es ein Beispiel, das er gerne erzählen würde. Er schaut fragend zu Ibrahim. Der nickt auffordernd. Alles okay, ist alles abgesprochen. Die Sache soll endlich öffentlich gemacht werden. Empört erzählt Mohammed von einer Mitstreiterin aus Gifhorn in Niedersachsen, die schon mehrere Hausdurchsuchungen über sich ergehen lassen musste. Aktuell hat die Ausländerbehörde sie angezeigt. Sie habe keine Gardinen in ihrem Zimmer, obwohl ihr vor Jahren Geld dafür gegeben worden sei. Stimmt gar nicht, meint die Aktivistin. Sie habe sehr wohl Gardinen, auch wenn das niemanden etwas angehe. Diese Anzeige ist ein harter Schlag. Macht sich nicht gut, so eine Anzeige, wenn man in Deutschland bleiben will.
Zurzeit sprechen viele über diese Mordserie und über Rassisten, so, ne? Also ich glaube, die wenigsten von uns haben wirklich Erfahrung, dass wir von Nazis geschlagen wurden. Aber was jeder von uns mitbekommen hat, das sind rassistische Gesetze, das sind rassistische Menschen, die uns daran hindern, hier mitzugestalten. Was passiert nach dem Bleiberecht? Wir wollen auch das Recht haben, hier aktiv mitzugestalten in der Politik, in der Kunst, in der Wissenschaft.
Themen, die bei der Konferenz in Wiesbaden besprochen werden. Mohammed Juni wird den Workshop Antimuslimischer Rassismus leiten. Der ist für alle offen, für geduldete Jugendliche, Jugendliche mit befristetem Aufenthaltsrecht oder Deutsche mit Migrationshintergrund. Denn, wie Ibrahim und Mohammed versichern, selbst wenn man nach jahrelangem Kampf einen deutschen Pass hat, mit einem fremdländischen Namen und dunkler Hautfarbe wird man in Deutschland immer noch nicht als Gleicher untergleichen akzeptiert.
Ortrun Schütz mit ihrem Bericht.